das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazem und Susanne Daubner.
Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Wie konnte das passieren und warum ausgerechnet jetzt? Es geht um die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Kampfjets. Das war schon das Ziel von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron. Damals 2017, fast ein Jahrzehnt später und das in einer zunehmend angespannten Weltlage, ist die Entwicklung des deutsch-französischen Flugzeugs, des Kampfflugzeugs FCAS jetzt gestoppt worden. So sollte es mal aussehen. Ja, das Projekt stand symbolisch für die gemeinsame europäische Verteidigung. Genau die wird angesichts zunehmender Bedrohungen auch aus Russland ja immer wieder beschworen. Über das Aus und die Gründe Alexander Budweg.
Es sollte das größte europäische Rüstungsprojekt überhaupt werden. Das Future Combat Air System oder kurz FCAS. Teil dessen sollte ein neuer Kampfjet werden, der gemeinsam mit Drohnen und Satelliten agiert. Doch nun ist klar, das deutsch-französisch-spanische Prestigeprojekt wird es so nicht geben. Darüber sollen Präsident Macron und Bundeskanzler Merz schon vergangenen Freitag beim EU-Gipfel in Montenegro gesprochen haben. Beide seien zu der Einschätzung gelangt, dass die beteiligten Unternehmen nicht zusammenfinden, heißt es dazu aus deutschen Regierungskreisen. Dabei fing es verheißungsvoll an. 2017 gaben die damalige Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron den Startschuss. 2 Jahre später erhielten der französische Flugzeugbauer Dassault und Airbus den Auftrag für die Entwicklung eines Prototyps. Doch bis zuletzt gab es unterschiedliche Vorstellungen, was der Kampfjet der Zukunft leisten soll. Zudem gab es Kompetenzgerangel zwischen den Unternehmen. Für die SPD ist das Aus folgerichtig.
Für mich ist aber schon klar, dass die Forderungen des französischen Industriepartners das ganze Umfeld erschwert haben, das Umfeld der Zusammenarbeit. Und das hat es nicht einfacher gemacht. Und deswegen ist es jetzt eine logische Konsequenz, dass es nicht weitergeht.
Dabei hatten Merz und Macron das Projekt zuletzt sogar zur Chefsache gemacht. Die Grünen werfen dem Kanzler deshalb nun Versagen vor.
Ja, zwischen den Industriellen gab es Schwierigkeiten. Aber das ist ja genau der Moment, wo man dann die Politik, wo man Führung braucht, um das trotzdem voranzubringen. Und ich bin fest überzeugt, europäische Verteidigung ohne die deutsch-französische Achse wird es nicht geben.
Und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, Strack-Zimmermann, fordert, eine neue europäische Kooperation gemeinsam mit Großbritannien, Schweden und Spanien bietet jetzt eine Alternative. Es geht um die Sicherheit Europas. Wir müssen endlich im Sinne unseres Kontinents mit dem nationalen Klein-Klein aufhören. Eigentlich sollte der neue Kampfjet ab 2040 die Eurofighter bei der Bundeswehr ablösen. Dafür brauche es nun neue Partner, so Verteidigungsexperte Mölling.
Es bleibt ja ein militärischer Bedarf und den gilt es jetzt anders zu decken. Das heißt, auch wenn ein Unternehmen jetzt rausfällt, ist, glaube ich, einfach nur die Frage nach vorne gedacht, kann man dieses Unternehmen ersetzen, will man das ersetzen oder will man komplett neu in die Planung gehen?
Auch wenn das deutsch-französische Kampfflugzeug der Zukunft nun Geschichte ist, wollen beide Länder in Verteidigungsfragen weiter zusammenarbeiten.
Und wir fragen nach bei Claudia Buckenmeier in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Claudia, wie schwer wiegt das aus dieses Rüstungsprojektes mit Frankreich?
Also aus meiner Sicht wiegt es schon schwer, auch wenn man im Bundeskanzleramt das heute eher so versucht hat, ein bisschen klein zu reden. Es handelt sich hier ja nicht um eine schlichte Industriekooperation, sondern um das Prestigeprojekt, mit dem man europäische Souveränität unter Beweis stellen wollte. In einer Zeit, in der US-Präsident Trump von den Europäern mehr Eigenständigkeit einfordert und diese Europäer wiederum zeigen wollten, wir können durchaus auf eigenen Beinen stehen, auch mit hochkomplexen Rüstungsprojekten. Und dann sind es ausgerechnet Deutschland und Frankreich, die sich ja immer so als Motor der europäischen Einigung verstehen und darstellen, denen das nicht gelingt. Und das ist schon eine Schwächung jetzt Europas gegenüber den USA, aber auch gegenüber anderen Mächten, die sehr genau darauf schauen, was den Europäern gelingt und was nicht.
Nun gibt es ja noch weitere deutsch-französische Rüstungsprojekte. Läuft es da denn besser?
Naja, es gab immer mal welche, die besser liefen als andere, wenn man zum Beispiel an das Transportflugzeug A400M denkt. Aber auf was jetzt besonders geguckt wird, das deutsch-französische Projekt, das einmal einen neuen Kampfpanzer geben soll, das firmiert unter der Abkürzung MGCS, Main Ground Combat System, und soll einmal den Leopard 2 ersetzen. Auch bei diesem Projekt hakt es immer wieder und gibt es Verzögerungen, aber nicht in dem Ausmaß wie bei FCAS. Und deswegen denke ich auch nicht, dass es ein ähnliches Ende nehmen wird. Es soll jetzt bei deutsch-französischen Konsultationen im Juli auch darum gehen, was für weitere Projekte man gemeinsam angehen könnte. Also FCAS nicht das Ende von allem, aber ein kräftiger Dämpfer für den deutsch-französischen Ehrgeiz und wohl auch für das Selbstbild.
Dankeschön nach Berlin, Claudia Bockenmeier. Und damit in den Nahen Osten, wo die Situation seit gestern wieder eskaliert ist. Iran hatte Israel erstmals seit Beginn der Waffenruhe vor 2 Monaten wieder angegriffen. Laut Iran als Vergeltung für die israelischen Angriffe auf Vororte von Beirut, die als Hochburgen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz gelten. Das israelische Militär wiederum antwortete heute noch mit Angriffen auf den Iran. Am Nachmittag hieß es dann plötzlich, die Waffen schweigen wieder. Offenbar auf Druck von Donald Trump, wie Björn Dake berichtet.
Der Morgen beginnt in Israel mit Raketenalarm. Erst ein Geschoss der Houthis aus dem Jemen, dann aus Iran. 2 Monate war es im Zentrum Israels ruhig, jetzt sind wieder Millionen auf dem Weg in die Schutzräume. Kriegsroutine. Nach dem Alarm am Strand geht es wieder schnell seinen gewohnten Gang. Ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt, den Iran anzugreifen. Wir warten schon seit mehr als 2 Monaten. Am frühen Morgen startet die israelische Luftwaffe ihre Gegenangriffe auf Iran. Als Ziele nennt die Armee Radaranlagen und Luftabwehr und diese Chemiefabrik im Südwesten des Landes. Die iranischen Revolutionsgarden feuern weitere Raketen ab. Nach eigener Aussage zielen sie auf Industrie und israelische Militärstützpunkte. In Israel hatten die Krankenhäuser schon in der Nacht auf Notfallbetrieb umgestellt. Mitarbeiter und Soldaten verlagern einzelne Stationen unter die Erde, so wie hier in der Nähe von Tel Aviv. Die Schulen in Israel heute landesweit geschlossen. Ich weiß nicht, ob ich eine Abschlussfeier haben werde. Eigentlich hätte ich auch eine Theateraufführung gehabt. Ich weiß nicht, ob das alles stattfinden kann. Ortswechsel. Am Vormittag in Teheran. Auch hier Unsicherheit, wie es weitergeht, wie lange Angriffe und Gegenangriffe anhalten werden. Es ist ein Gefühl von Ungewissheit und Verwirrung. Man weiß weder, ob Krieg ist oder eine Feuerpause. Nichts ist klar. Die Menschen sind unschlüssig, frustriert. Immerhin eines ist klar, die jüngste Konfrontation ist vor allem Sache von Iran und Israel. Weder die USA noch die Golfstaaten sind direkt beteiligt. Für Iran der Auslöser für die neue Angriffswelle. Israels Angriffe auf die Hisbollah im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut gestern. Eine rote Linie sei überschritten. Mit Billigung der US-Regierung, so der Vorwurf. Egal, was in der Region geschieht, ob die USA selbst gegen den Waffenstillstand verstoßen oder Israel im Libanon, die direkte Verantwortung liegt bei den USA. Von US-Präsident Trump am Nachmittag diese Nachricht. Israel und Iran würden eine sofortige Feuerpause anstreben. Verhandlungen darüber gingen weiter. Israels Premier Netanyahu am frühen Abend zurückhaltender. Sollte das Terrorregime im Iran den Fehler begehen, uns erneut anzugreifen, werden wir entschlossen reagieren. Israel hat das volle Recht auf Selbstverteidigung. Es war ein kurzer Schlagabtausch zwischen Iran und Israel. Nach nicht mal 16 Stunden scheint die direkte Konfrontation vorerst vorbei zu sein. Der Sonnenuntergang heute in Tel Aviv ohne Alarm.
Ja, sprechen wir darüber mit unseren Korrespondentinnen. Zunächst Katharina Willinger in Istanbul. Katharina, eine kurze Eskalation, also jetzt hält die Waffenruhe offenbar wieder. Welche Ziele hat das iranische Regime mit diesen Angriffen verfolgt?
Ja, nun, zum einen ging es dem Regime um die israelischen Angriffe auf dem Libanon. Da hatte man bereits mehrmals gedroht, dass wenn die nicht aufhören würden, dann würde man Israel direkt angreifen. So ist es dann eben gestern geschehen. Und da, denke ich, geht es dem Regime in Teheran weniger um die libanesische Bevölkerung, die ja ganz klar auch ein Opfer dieses Konflikts ist, als um den regionalen Verbündeten, die Hisbollah, Teil der sogenannten schiitischen Verteidigungsachse, von der ja gar nicht mehr so viel übrig ist im Vergleich von noch vor wenigen Jahren. Und ich denke, gleichzeitig, und das ist besonders wichtig, hat man mit dem heutigen Tag auch nochmal den US-Präsidenten ausgetestet auf relativ clevere Art und Weise. und hat etwas erfahren, festgestellt, was man vermutlich auch schon wusste. Und das Ganze hat man jetzt schriftlich. US-Präsident Trump will diesen Krieg eigentlich gar nicht mehr. Und damit hat Teheran natürlich ganz clever jetzt auch die eigene Verhandlungsposition noch mal gestärkt.
Dankeschön, Katharina Willinger nach Istanbul. Wir machen weiter mit Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, Premier Netanyahu hatte die Warnungen seines US-Verbündeten Trump nicht zurückzuschlagen, ja offenbar ignoriert. Warum?
Ja, Netanyahu und Trump haben unterschiedliche Ziele. Trump will ein Kriegsende, will einen Deal mit dem Iran. Der Iran hat aber deutlich gemacht und die Bedingungen gestellt, dass es das nur geben werde, wenn Israel aufhöre, im Libanon anzugreifen. Das wiederum ist keine Option für Netanyahu. Der hat heute auch noch mal klar gemacht, man werde weiter mit voller Härte gegen die Hezbollah im Libanon vorgehen. Er hätte eigentlich auch diesen Krieg nicht aufhören wollen. Zähneknirschend musste er im April diese Waffenruhe akzeptieren und will jetzt auch nach innen hier in Israel hinein signalisieren, dass er sich nicht einfach nur diktieren lässt von Trump, was er zu tun und zu lassen hat. Denn das Image als Mr. Security, das er sich gerne gibt, das hat er nicht erfüllt. Die Hezbollah kann nach wie vor angreifen, wie wir sehen. Und der Iran ist nach wie vor in der Lage anzugreifen, kann Atomwaffen herstellen. Und dort sind noch mehr Hardliner an der Macht. Also steht Netanyahu hier auch innenpolitisch unter Druck, was vor allen Dingen eine Rolle spielt, wenn wir in Betracht ziehen, dass im Herbst hier Wahlen anstehen.
Dankeschön nach Tel Aviv, Sophie von der Tann, und damit nach Washington zu Kerstin Klein. Kerstin, US-Präsident Trump scheint den Irankrieg inzwischen ja möglichst schnell beenden zu wollen. Mit welchem Kalkül?
Ja, das ist so. Er möchte diesen Krieg schnellstmöglich beenden. Und das sieht man auch an der Tatsache, dass er jetzt so einen Druck ausgeübt hat auf Israel. Das Nachrichtenportal Axios, das berichtet sogar, dass Trump dabei so weit gegangen sein soll, Netanyahu zu sagen, wenn er den Krieg gegen Iran fortsetzen würde, dann wäre er dabei möglicherweise auf sich allein gestellt. Und warum ist das so? Zum einen sind auch hier im Herbst Wahlen, nämlich Parlamentswahlen. Das ist sicher ein Grund. Aber mindestens ebenso schwer wiegt wahrscheinlich die Überlegung zu Trumps Vermächtnis. Trump hat ja immer andere Präsidenten, auch republikanische Präsidenten, dafür kritisiert, dass sie sogenannte Forever Wars begonnen haben, also Kriege, die verlustreich waren, die teuer waren in irgendwelchen fernen Ländern. Und er möchte ganz sicher nicht als ein Präsident in die Geschichte eingehen, der einen solchen Forever War gestartet hat. Und wenn man nochmal zurückdenkt, wie das Ganze entstanden ist, es war ja Anfang des Jahres diese Militäraktion, die Entmachtung und Entführung von Nicolas Maduro in Venezuela, das war ein schneller Erfolg. Und es gab offenbar Menschen um ihn herum, wie Netanyahu, wie andere, die ihm auch einen schnellen Erfolg im Iran versprochen haben. Das Ganze hat sich jetzt so nicht ergeben. Und jetzt scheint Trump zunehmend verzweifelt dabei zu sein, einen Ausweg zu finden, den er bisher aber noch nicht gefunden hat.
Dankeschön, Kerstin Klein in Washington. Ja, schon in 3 Tagen geht sie los, die Fußball-WM. Aber bereits vor dem Start sorgt das Turnier für Kritik, auch wegen Donald Trumps umstrittener Politik im Umgang mit den Mitgastgebern dieser WM, Mexiko und Kanada. Letzteres will er zum 51. Bundesstaat machen. Gespielt wird an insgesamt 16 Spielstätten. Los geht es am Donnerstag in Mexiko-Stadt. In den USA wird von der Ost- bis zur Westküste an 11 Orten gespielt und in Kanada in Toronto und Vancouver. Für Kanada ist diese Gastgeberrolle eine historische Premiere, aber wie buchstäblich riesig die Vorfreude dort ist, berichtet Marion Schmickler.
Es braucht eine ganze Mannschaft, um diesen Rekord hinzulegen. 2 Fußballfelder groß ist die Flagge, die sie auf dem Hausberg in Vancouver ausrollen. Die größte, die je in Kanada genäht wurde. Kilometerweit ist sie zu sehen, sogar auf der anderen Seite der Grenze, in den USA. Unsere Botschaft lautet, wir stehen hinter euch, Team Kanada. Wir alle sind total begeistert, dass unsere Mannschaft im Weltcup spielt. Die erste WM auf kanadischem Boden. 6-mal wird in Toronto gespielt, 7-mal hier in Vancouver. Das Stadion liegt so zentral, dass die meisten zu Fuß vom Hotel zum Spiel gehen können. Noch gibt es viele Tickets, wohl auch wegen der saftigen Preise. Mexiko, Mexiko! Ihr Herz schlägt für 2 Teams, Mexiko und Kanada.
Kanada, Switzerland.
Wir gucken uns Kanada gegen die Schweiz an. Das war ganz schön teuer. $1,000 pro Ticket. Aber ich hoffe, wir bekommen gute Plätze. Fußball vereint die Welt, wirbt die FIFA. Doch Trumps Drohungen, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen, nehmen ihm die Kanadier übel. Zum Spiel rüber ins nahe US-amerikanische Seattle, das kommt für die allermeisten nicht in Frage. Würdet ihr in die USA fahren?
No.
Auf keinen Fall.
No, definitely not.
All those stuff, hearing about
all die Sachen, die Trump sagt, da ist es besser, hier zu bleiben. Ich bin lieber da, wo ich mich willkommen fühle. Ich fühle mich hier willkommen und in Mexiko, das sind meine beiden Plätze. Und dann geht's bei der FIFA-WM auch ums große Geschäft. Überall in Vancouver wird darüber diskutiert, wer davon profitiert. Dem Kneipenbesitzer David Dupré graut schon vor den Spieltagen. Er weiß, die meisten Leute bleiben dann in der Fanmeile. Ich habe das bei den Olympischen Spielen erlebt. Damals haben wir gehofft, dass wir auch was abkriegen von dem Geschäft, aber so war es nicht. Meine Hoffnungen auf die FIFA-WM sind gleich null. 1 Milliarde kanadische Dollar könnte die WM die Steuerzahler kosten. Die Regierung glaubt, dass sich das langfristig auszahlt, weil mehr Touristen ins Land kommen. Aber nicht alle sind überzeugt, dass diese Rechnung aufgeht. Wir haben so viele soziale Dienste, so viele Unternehmen, die ums Überleben kämpfen, auch im Gesundheitsbereich. Mit so viel Geld könnte man viel Gutes tun in unserer Stadt. Die Nachwuchsspielerinnen von den Vancouver Whitecaps haben heute keinen guten Lauf. Viele träumen davon, mal Profispielerin zu werden. Die WM, ein Riesenansporn. Ich bin damit aufgewachsen, die WM im Fernsehen zu gucken. Das war immer ein großes Ding. Dass wir jetzt die Chance haben, die Spiele live zu erleben, das ist Wahnsinn. Hast du denn Tickets? Nein, ich habe leider keine Tickets. Setz aber alles daran, welche zu bekommen. Bob Lenarduzzi gilt als Legende im Verein. Als Nationalspieler hat er oft für Kanada gekickt und war später auch Trainer. So viel habe sich geändert seit damals, sagte er, vor allem im Verhältnis zu den USA. Das mit dem 51. Staat ist eine Beleidigung. Jeder Kanadier, der sich nicht beleidigt fühlt, ist kein echter Kanadier. Ideal wäre, wenn wir gegen die USA in der K.O.-Phase spielen könnten und sie rauswerfen. Da habt ihr es, könnten wir dann sagen. Vancouver läuft sich warm für die WM. Bob hofft, dass Trumps Drohungen Team Kanada zusammenschweißen und den einen oder die andere zusätzlich motiviert, um einen Platz in der Nationalmannschaft zu kämpfen.
Und wir bleiben bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das DFB-Team ist am Abend in seinem Quartier in Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina angekommen. Bei Ihnen dürfte die Vorfreude auf das Turnier also groß sein. Hier in Deutschland machen sich Handel und Gastronomie angesichts der schwächelnden Wirtschaft wohl auch Hoffnungen, dass beim Mitfiebern auch die Konsumlust steigt. So wie damals beim sogenannten Sommermärchen, also der WM 2006 hier in Deutschland. Denn da gab es neben viel Euphorie auch viel Kauflaune bei den Fans. Ob die auch diesmal wieder steigt, wollen Fabian Siegel und Tobias Feist wissen.
Hauptsache Fußball. Letzter Feinschliff für Wolfgang Glatz Schaufenster. Der Spielwarenladenbesitzer aus Mannheim setzt voll auf WM-Euphorie, weg von der schlechten Konsumlaune.
Wir müssen die Zukunft meistern, wir müssen vorwärts, genau wie so ein Mittelstürmer. Ja? Der muss vor und zack und Tor. So ähnlich, so wünsche ich mir die deutsche Handelslandschaft.
Das Sportartikelgeschäft auf der anderen Straßenseite. Alle Trikots von allen 48 Teams versprechen sie hier, selbst von Exoten wie Curaçao. 10% des Jahresumsatzes macht Intersport nach eigenen Angaben in WM-Jahren mit Fanartikeln. Der Unternehmenschef leitet gleichzeitig den Einzelhandelsverband und der hofft auf einen Boom in der gesamten Branche.
Vor 4 Wochen sprang es an und wir merken, dass es stetig wächst und wir erhoffen uns in dieser Woche und natürlich dann, wenn die WM am Donnerstag beginnt, in den kommenden Wochen ein sehr, sehr gutes Geschäft.
WM-Vorfreude beim Handel und bei der potenziellen Kundschaft?
Bei null.
Heißt, Sie werden auch gar keine Spiele schauen?
Doch, vielleicht schon, aber ich glaube, die Uhrzeit ist nicht besonders, wie soll ich sagen, publikumsfreundlich.
Naja, ich kämpfe zwischen Interesse und politisch korrekt sein. Also ich möchte eigentlich nicht zugucken.
Voller Vorfreude. Ich bin mal gespannt, wie es wird.
Ein typisches Bild vor Großturnieren. Ein Drittel Gucker auf jeden Fall. Ein Drittel sei traditionell unentschlossen, ein Drittel nicht interessiert, sagen Handelsforscher.
Insofern gilt es also darum, die Fußballinteressierten, dass man die aktiviert, und dass die eine positive Stimmung haben und die dann auch in die Breite tragen.
Doch nicht alle Branchen würden gleich stark profitieren. Ein Biergarten in Leinfelden, echter Dingen bei Stuttgart. Wegen der späten Anstoßzeiten beschränkt man sich hier auf einzelne Partien.
grundsätzlich zeigen wir alle Deutschlandspiele und alle anderen Spiele während unseren Öffnungszeiten.
Ein Großteil der Deutschen wird aber wohl auf der Couch schauen. In diesem Mini-Supermarkt in Mannheim frohlocken sie schon.
Wir haben uns mit Snacks auch vorbereitet, Süßigkeiten auch. Wir bereiten uns auf und hoffen, dass auch jetzt mit der WM, der ansteht, dass die Leute bei uns einkaufen und sich bereiten vor die Abend.
Doch eine mögliche WM-Euphorie könne nicht die wirtschaftlichen Probleme eines ganzen Landes lösen, sagen Volkswirte. Selbst 2006 beim sogenannten Sommermärchen im eigenen Land seien die positiven Impulse schnell verpufft.
Also darauf jetzt zu setzen, dass König Fußball den großen Stimmungswandel bringt in Deutschland und wir auf einmal wieder stark wachsen, wäre naiv. Wir brauchen wirklich Wirtschaftsreform.
Spielwarenladenbesitzer Wolfgang Blatt hofft trotzdem, dass Deutschland diesmal nicht schon wieder in der Vorrunde scheitert, um wenigstens kurzfristige Euphorieeffekte mitnehmen zu können.
Plötzlich ist der Strom weg. Das haben etwa 40.000 Menschen in Reutlingen bei Stuttgart gerade erlebt. Dort hat es in der vergangenen Nacht in einem Umspannwerk gebrannt. War es ein Anschlag, also vorsätzliche Brandstiftung? Zur Ursache ermittelt die Polizei zunächst in alle Richtungen. Das Ganze erinnert an den Berliner Stromausfall Anfang Januar, mutmaßlich eine Tat von Linksextremisten. Ob der Ausfall in Reutlingen vorsätzlich herbeigeführt wurde oder nicht, er zeigt, wie schnell unsere Stromversorgung gestört werden kann. Laura Bisch und Martin Rottach.
Not macht erfinderisch. Gearbeitet wird bei Schreiner André Bauer heute aus dem Auto.
Das ist jetzt Büro im Auto. Ich kann hier, habe hier tatsächlich Empfang. Kann ich hier telefonieren, kann in meine E-Mails zurückgreifen.
Bauers Betrieb in der Nähe von Reutlingen steht nämlich still. Hier ist der Strom weg. Die Mitarbeiter sind, wo es geht, auf Montage oder im Zwangsurlaub.
Ja, so sieht's aus.
Grund für den Stromausfall ist dieser Brand an einem Umspannwerk. Seit dem frühen Morgen blieben Häuser, Anzeigen und Betriebe in Reutlingen und Umgebung dunkel. Über viele Stunden. Auch in dieser Metzgerei im nahegelegenen Betzingen.
Es ist Nacht in Betzingen. Also bis zu uns hat es noch Ton. Jetzt ist... jetzt kommt er wieder.
Trotz Erleichterung, viele Fragen bleiben. Wie kam es zu dem Brand? Und was ist der Hintergrund? Bundesinnenminister Alexander Dobrindt spricht von einem Brandanschlag. Sein Amtskollege in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, formuliert vorsichtiger, spricht allgemeiner von Brandlegung. Bisher gäbe es keine Hinweise auf eine politische Motivation.
Ich möchte Ihnen sagen, dass wir ergebnisoffen in alle Richtungen ermitteln. Das heißt ausdrücklich, also auch die Frage, ob ein Brandanschlag hier vorliegt oder gar ein terroristischer Akt vorliegt.
Sicherheitskreise schließen einen politischen Anschlag, ähnlich wie in Berlin, nicht aus. Dort hatten im Januar Zehntausende tagelang ohne Strom leben müssen, mutmaßlich aufgrund eines linksextremistischen Anschlags. Ende Mai brannten in Bayern zwei Hochspannungsmasten. Auch hier heißt es wahrscheinlich Sabotage. Der Sicherheitsexperte Mirko Ross berät Unternehmen, etwa Energieversorger, dazu, wie sie kritische Infrastruktur schützen können. Ross glaubt, Schutz durch Zäune und Wachpersonal ist nur bedingt möglich.
Wenn wir darüber sprechen, was sind effektive Maßnahmen, ist es relativ schwer zu sagen, ob wir baulich wirklich so viel machen können, sondern wir müssen mehr darin investieren, wenn eine kritische Komponente ausfällt, dass wir diesen Ausfall kompensieren können, dass also genug Alternativen und alternative Ressourcen im Stromnetz vorhanden sind.
Zurück zu Schreiner Bauer bei Reutlingen. Er bleibt optimistisch.
Wir müssen daraus das Beste machen. Also wir sagen, morgen gibt es wohl schon Strom hier, weiß man nicht.
Die Unsicherheit bleibt. Bis zum Abend haben viele Haushalte wieder Strom. Wann bei allen wieder das Licht angeht, darauf wollte sich der Energieversorger heute nicht festlegen.
Und was heute noch wichtig war, erfahren wir jetzt von dir, Susanne.
Bundesdigitalminister Wildberger hat mit der Telekommunikationsbranche sowie Ländern und Kommunen einen schnelleren Netzausbau in Deutschland vereinbart. Ziel sei mehr Tempo, weniger Bürokratie und verlässliche Rahmenbedingungen, so der Minister. Dafür seien allein im laufenden Jahr Investitionen von rund 8,5 Milliarden Euro in Glasfaser und 2,4 Milliarden in Mobilfunknetze vereinbart. Dadurch könnten mehr als 5 Millionen Anschlüsse bereitgestellt werden. Das Bahnprojekt Stuttgart 21 könnte Medienberichten zufolge später in Betrieb gehen als zuletzt angenommen. Wie zunächst die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, muss die Eröffnung des Durchgangsbahnhofs auf Ende 2031 verschoben werden. Ein Sprecher der Bahn teilte mit, dass man sich zu derartigen Spekulationen nicht äußere und die Öffentlichkeit Ende Juni informieren wolle. Zuletzt war eine Eröffnung des Tiefbahnhofs für 2029 oder 2030 im Gespräch. In der früheren Sowjetrepublik Armenien hat die Partei des pro-westlichen Regierungschefs Paschinjan die Parlamentswahl gewonnen. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission erhielt sie knapp die Hälfte der Stimmen. Paschinjan hatte bereits in der Nacht von einem historischen Sieg seiner Partei gesprochen. Das Bündnis des pro-russischen Herausforderers Karapetjan kam auf Platz 2. Spitzenvertreter der EU wie die Außenbeauftragte Kallas begrüßten das Wahlergebnis. Auch Bundeskanzler Merz gratulierte. Chinas Staatschef Xi Jinping ist zu Besuch in Nordkorea zum ersten Mal seit 7 Jahren. Xi will offenbar in Pyongyang seinen Einfluss sichern und das Nachbarland wieder enger an sich binden. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte sich in den letzten Jahren verstärkt Russland zugewandt. Die internationale Gemeinschaft hat gegen Nordkorea wegen seines Raketen- und Atomprogramms zahlreiche Sanktionen verhängt.
Seine erste Auslandsreise in diesem Jahr führt ihn in das Reich eines Diktators. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un darf sich freuen über diese Zuwendung von Chinas Staatschef Xi Jinping. Der kündigte dem weitgehend isolierten Nordkorea Unterstützung in allen Bereichen an, ganz egal, wie es im Rest der Welt gerade zugeht. Internationale Beobachter erkennen darin ein gezieltes Machtkalkül Chinas. Die chinesische Seite verbindet damit eine Botschaft. Xi sagt, schaut, wir sind immer noch der Hauptdarsteller, wenn es um Nordkorea geht. Der erste Besuch des chinesischen Staatschefs seit 7 Jahren. Zuletzt hatte er Russland die Nähe Kims gesucht. Der schickte Moskau Soldaten und Munition für den Krieg gegen die Ukraine. Dank russischer Gegenleistungen konnte Nordkorea seinen Kurs der Aufrüstung fortführen. Mit seinem Raketen- und Atomprogramm setzt es sich anhaltend über internationale Sanktionen hinweg. Heute darf sich Kim der Hilfe von gleich 2 benachbarten Mächten erfreuen. Für ihn ein Schritt aus der Isolation. Kim Jong-un kann das für die Propagandazwecke zu Hause nutzen und zeigen, wir sind eine Atommacht und haben Freunde ganz oben. China präsentiert sich heute als Macht, die überall Zugang hat.
Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hat den Süden der Philippinen erschüttert. Das Epizentrum lag vor der Küste der Insel Mindanao. Diese Kinder wurden an ihrem ersten Schultag von dem Beben überrascht. Nach Angaben der Behörden kamen mindestens 35 Menschen ums Leben. Mehr als 140 wurden verletzt. Das Beben war das bisher stärkste in diesem Jahr auf den Philippinen.
Und bei uns heißt es jetzt ab in die Kneipe. Typisch deutsch ist ja das Einkehren in die Stammkneipe um die Ecke. Dort findet man manchmal, aber auch jenseits vom traditionellen Stammtisch, eine ganz andere Kneipenkultur, bei der es vor allem ums Anstimmen gemeinsamer Töne geht, ums Singen. Nicht nur feuchtfröhlich, sondern so richtig im Chor. Im weltoffenen Kneipenchor. Martin Rottach war mittendrin in Karlsruhe, wo der Kneipenchor inzwischen schon mehr als 140 Mitglieder hat. Und die badische Stadt hat jetzt zum ersten Mal ein ganzes Kneipenchor-Festival ausgerichtet.
Lockerungsübungen für den Lokalmatador. Noch klappt beim Einsingen nicht alles. Gleich aber wollen sie der Welt zeigen, was sie können. Hier beim ersten Karlsruher Kneipenchor-Festival. Sie sind einer von 7 Kneipenchören, die aus ganz Deutschland angereist sind.
Die Leute treffen sich, um einerseits Musik zu erarbeiten, aber andererseits auch natürlich, um sich zu treffen, um in Kontakt miteinander zu kommen. Es ist ja gleichzeitig eine Partnerbörse, es ist eine Wohnungsbörse, es ist eine Kulturbörse.
Immer dienstags ist Probe für den Karlsruher Kneipenchor. Jeder ist willkommen, egal ob er singen kann oder nicht. Mittlerweile kommen aber so viele, dass sie aus der Kneipe in ein Kulturzentrum ziehen mussten. Auch Andrea Bürgel und Elli Feix sind seit einiger Zeit dabei. Sie kennen sich vom Kneipenchor.
Es macht einfach Spaß. Außerdem bin ich nicht nur mit Gleichaltrigen zusammen, sondern wir sind ein kunterbunter Haufen.
Ja, ja, so altersgemischt, cool. Das ist auch ja, sehr, sehr, ist schön. Sehr, sehr schön. Ja.
Das gemeinsame Singen steht im Vordergrund, sagen sie. Das ein oder andere Gläschen sei aber auch dabei.
Zu viel wäre jetzt nicht so gut. Gerade bei Sekt bekommt man dann gleich den kleinen Rülpser. Genau. Also wir übertreiben es nicht, aber wir haben natürlich auch Spaß an der Geselligkeit.
Sie singen Pop- und Rocklieder, alles, was ihnen gefällt, auch wenn nicht immer alles klappt. Es ist die Freude an Gemeinschaft, auch wenn die Welt auseinanderzudriften scheint, sagen hier manche. Den Alltag mal kurz vergessen, auch dafür hat Chorleiter Jimmy Röck den Kneipenchor vor 13 Jahren gegründet.
Die Leute kommen und ich sehe oftmals auch die Gesichter, wie die anfangs nicht verkrampft sind, aber wie sich im Verlauf der Probe die Leute entspannen und ein Lächeln am Abend nach der Probe im Gesicht steht. Und das ist schon was wert.
Erster Teil der Probe ist geschafft. Es folgt die, ja, und sie heißt wirklich so, Schnapspause. Auch hier nach dem Motto, jeder wie er will, niemand muss.
Die Generation 50 plus, die ziehen uns schon ab. Die nehmen jeden Schnaps bei der Schnapspause mit. Ich weiß nicht, wir so Smartwatch-Generation ist eher alkoholfrei unterwegs.
Neue Kontakte knüpfen über Generationsgrenzen hinweg. Die Pause fast so lang wie die Probe. Der große Auftritt am Wochenende scheint ihnen dabei wenig Sorge zu bereiten.
Je schlechter die Generalprobe, desto besser das Konzert. Aber doch, wir kriegen das schon alle hin.
Und dann ist er da, der große Abend. 300 Tickets sind verkauft, der Saal ist voll. Zuerst sind die Kneipenchöre aus Offenburg und Bonn dran. Es ist kein Wettbewerb, trotzdem möchten alle zeigen, was sie können. Jetzt sind die Karlsruher dran. Sie sind heute mit Abstand der größte Kneipenchor mit weit über 100 Sängerinnen und Sängern. Kneipenchor ist Seelenfutter, sagt eine Teilnehmerin. Die Karlsruher reißen ihr Publikum mit und machen auch sich selbst glücklich.
Super, super. Also das ist so eine Dynamik, wenn der ganze Chor singt. Also das ist Wahnsinn. Geballte Power.
Während vieles im Leben immer digitaler wird, schaffen Kneipenchöre Raum für echte Begegnungen und zeigen, wie wertvoll das Persönliche ist.
Ebenfalls sehr wertvoll die Wetteraussichten bei uns ganz persönlich von Carsten. Carsten, wie wird's denn?
Ich gebe mir persönlich beste Mühe, das zu erzählen, was in den nächsten Tagen passiert. Eins ist ganz klar, so warm, wie wir es heute in Deutschland erlebt haben. Im Süden und im Osten gab es verbreitet nochmal sommerliche Temperaturen. So warm wird es in den nächsten Tagen nicht weitergehen. Es wird kälter. Hinter einer Kaltfront und wir sehen es sehr deutlich beim Temperaturtrend. Hier am Beispiel von Freiburg im Breisgau. Es geht nach unten. Der Mittwoch wird dort der kälteste Tag mit Höchsttemperaturen von nur noch rund 16 Grad. Und erst dann langsam klettern die Temperaturen wieder nach oben. Ab dem Wochenende allerdings auch schon wieder mit recht guten Chancen auf erneute sommerliche Temperaturwerte. Im Norden Deutschlands dauert diese Temperaturerholung deutlich länger. Beispiel Kiel. Auch hier wird es in den nächsten Tagen kälter, weil auch wechselhafter richtiges Aprilwetter. Und mit dem Wochenende wird es etwas wärmer, aber wahrscheinlich erst im Verlauf der nächsten Woche steigen. Aber noch mit großem Fragezeichen auch im Norden Deutschlands die Chancen wieder auf Temperaturen von deutlich über 20 Grad. Warum das Ganze? Ich sagte schon, eine Kaltfront kommt und auf den Radarbildern sehen wir sie heute um 19.45 Uhr. Dort unten rechts steht die Uhrzeit. 19.45 Uhr, da lagen die Schauer der Kaltfront über den Niederlanden, über Belgien. Und seitdem, in den letzten 2 bis 3 Stunden, sind diese Schauer in den Westen, also vor allem nach Nordrhein-Westfalen und nach Niedersachsen vorangekommen. Zum Teil mit Blitz und Donner, zum Teil auch mit Sturmböen. Und übrigens die Temperaturunterschiede sehr interessant. Davor aktuell immer noch 20 Grad, dahinter nur noch 13 bis 14 Grad. Und diese Kaltfront wird im Verlauf der Nacht weiter Richtung Osten und Nordosten vorankommen. Außerdem wird es sich einregnen am Alpenrand, auch dort mit örtlichen Gewittern und auch dort teilweise immer noch mit Sturmböen. Morgen tagsüber gibt es dann Aprilwetter mit Schauern und Gewittern im gesamten Nordwesten. Im Süden bleibt es bewölkt mit weiterem Regen, vor allem unmittelbar an den Alpen. Dazwischen kann es auch mal trocken sein mit ein paar Sonnenstrahlen. Die Temperaturen im Westen heute Nacht nur 8 bis 12 Grad, im Osten bis 18. Tagsüber vom Oberrhein bis nach Berlin-Brandenburg 20 bis 22 Grad, sonst meistens nur 16 bis 19 Grad. Wechselhaft und kühl wird es auch am Mittwoch und Donnerstag, wobei dann ab Donnerstag, Freitag aus Westen, Südwesten sich langsam wieder etwas wärmere Luft zeigen kann.
Dankeschön, Carsten, für diese sehr abwechslungsreichen Aussichten. Ja, das waren Sie, unsere Tagesthemen am Montag. Hier geht's weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen.
Unter anderem mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern und Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag.
Ja, und morgen begrüßt Sie hier dann Jesse Wellmer. Wir sagen Tschüss und wünschen Ihnen einen schönen Abend.
Tschüss.